Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen.
Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
Lang lebe der König! Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten.
Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir.
Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Herr König? Wie soll das gehen?
Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen.
Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen:
Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König.
Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und um was er bedeutet?
Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder.
Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können.
Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
Ja, eine ziemlich krasse Geschichte, finde ich. Ich weiß nicht, wie dein Zugang zu diesen Geschichten des ersten Teils der Bibel ist. Was es mit dir macht oder ja, wie du einfach so auch damit umgehst. Bei mir ist es so, wenn ich diese Geschichten höre, dann geht bei mir ein riesen Film im Kopf los. Ich habe ganz, ganz viele Gedanken. So, das Erste, an was ich mich erinnere, ist meine Kinderbibel. Die Kinderbibel geschenkt von meinen Eltern, sie haben dann darin gelesen. Dann habe ich so meine ersten Leseerfahrungen gemacht mit diesem Buch und diesen Geschichten der Bibel. Dann kommt mir der Fritz. Der Fritz war ein Mitarbeiter unserer Kinderkirche. Und er war ein wirklich ganz spezieller Typ. Er kam immer so, dann stellt er so den Fuß auf so eine Kirchenbank, dann kam der Zeigefinger. Ich hatte immer das Gefühl, der war mindestens doppelt so lang wie alle anderen. Und dann erzählte er diese Geschichten. Inbrünstig und so lebendig. Mir kommt die Jungschar. In der Jungschar haben wir immer Geschichten nachgespielt aus der Bibel. Und ich weiß, es gab so eine Panikgeschichte für mich. Es war die Geschichte von David und Goliath. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wer bei uns den Goliath zu spielen hatte. Ja, das war so meine Horrorgeschichte. Und dann kommt mir die Oberstufe in der Schule. In der Oberstufe, da war es bei uns dran, die Geschichten der Bibel historisch kritisch auseinanderzunehmen. Was ist dran, was ist belegbar, was ist nicht belegbar? Und man hat so das alles irgendwie durchleuchtet. Und ehrlich gesagt ist es völlig wurscht, an welchem dieser Zugänge zu diesen Geschichten du bleibst. Wenn das nur diesen einen Zugang gibt, dann sind die Geschichten einfach schräg. Ja, das mit der Kinderbibel. Daneben war so ein fettes Buch griechische Heldensagen. Waren genauso Geschichten. Der Fritz, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Inhalte mitgekriegt habe. Vielleicht konnte er einfach nur toll erzählen. Und Jungschar, natürlich war es cool, diese Geschichten zu spielen, aber wir hätten doch auch genauso gut Winnetou und Karl May spielen können und das hätte mich als Kind auch begeistert. Und dann dieses ganze historisch-kritische Zeugs. Also wenn ich ehrlich bin, mich hat es damals viel mehr verwirrt, als dass es mir irgendwie im Glauben weitergeholfen hätte. Und du merkst, egal was du für einen Zugang hast zu diesen Geschichten, wenn das, was ich so aufgezählt habe, der einzige Zugang ist, ganz ehrlich, dann könnte ich heute damit nicht mehr viel anfangen. Dann wären das Geschichten meiner Kindheit, nett, irgendwie, aber irgendwie auch Vergangenheit. Es gibt noch einen anderen Zugang zu diesen Geschichten. Deshalb ist Daniel eine Serie von uns. Deshalb beschäftigen wir uns 6 Sonntage mit dieser Geschichte von Daniel. Und dieser Zugang ist aktuell. Ich glaube, dass diese Geschichten heute tagesaktuell zu uns sprechen. Ich glaube, dass diese Geschichten nicht irgendwie historisch sind, sondern dass sie heute für uns eine Message beinhalten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Geschichten überliefert hast, dass wir die Bibel haben, dass wir sie lesen dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sie aufschlüsselst, damit sie eine Bewandtnis haben und relevant werden in unserem Leben, heute, morgen und überhaupt in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Daniel war unter Druck. Das Volk Israel, das ist abgeführt worden nach Babylon von diesem König Nebukadnezar. Und Daniel war einer von ihnen. Und als sie dort waren, dann in Babylon, da traf der König eine Entscheidung. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, geile Namen, oder? Irgendwie. Wähle einige junge Israeliten aus dem judäischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen, gesund sein, außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte früher, waren die Geschichten so ganz weit weg einfach, wie so ein bisschen 1001 Nacht und so. Und ich finde, wenn wir die Bibel wirklich verstehen wollen, dann müssen wir uns vor Augen führen, was waren das wirklich für Typen? Was für Menschen, was hat sie ausgemacht? Und Daniel, hey, der hatte ein echt exklusives Leben. Ganz, ganz früh hat er Gott kennengelernt. Heute würden wir sagen, Christ von Kind an. Er ist reingewachsen, er hat Gott von Anfang an aufgesogen und Gott war eine Realität für ihn. Und dann muss ich sagen, war der ziemlich privilegiert, der Typ. gesund, schön, reich, schlau. Wow. Krass, oder? Ich meine, der hat schon erlebt, was Segen heißt. Das klingt nicht so schlecht, finde ich. Naja, klar, er war ja auch mit Gott unterwegs und deshalb war er auch ein Gesegneter. Doch dann kommt der große Schock in seinem Leben. Das Volk wird weggeführt. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber ich finde, Daniel hatte so eine richtige A-Karte. Es heißt in der Bibel, das Volk begann Götzen anzubeten. Sie wurden Gott untreu. Sie haben ein total schräges Leben geführt. Und deshalb wurden sie weggeführt. Ja, super. Aber Daniel doch nicht. Von Daniel heißt es, der war treu, der war gerecht, der hing an Gott dran, der hat mit ihm gelebt. Er war ein frommer Mann. Aber er musste mit. Hey, ich finde es unfair. Ich finde es richtig unfair. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Das Leben ist nicht fair. Auch nicht, wenn du mit Gott unterwegs bist. Sondern wird er abgeführt und er kommt nach Babylon, aber es kommt ja gut, gell? Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet, sagt der König. Sie sollen unsere Sprache lernen, in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Hey, also Sklaverei könnte schlimmer aussehen. Er kam hin und sofort hat er die nächste Segnung erlebt. Am Königshof ausgebildet, einen Bachelor gemacht und dann ab in eine super Anstellung. Ja, so krass und das passt auch voll in unser Gedankenbild. So ist doch Gott, oder? Ich meine, wenn dem schon mal so richtig was Dummes widerfährt mit dieser Abführerei, ja, dann kommt aber das nächste hoch. Klar, der kommt an den Königshof. Hat er ja auch verdient, dieser fromme Daniel, finde ich. Und dann passiert etwas, was sein Leben von jetzt auf gleich völlig auf den Kopf stellt. Und da heißt es ganz spektakulär in Daniel 2, Vers 1, in seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum. Wow. Krass, oder? Ich meine, das muss dein Leben auf den Kopf stellen. Der König hat geträumt. Yes, wer weiß, was der abends wieder gesoffen hatte. Also nicht ja, ein weltpolitisches Ereignis, nicht eine Umweltkatastrophe, nicht eine Sünde. Ein Traum stellt sein Leben auf den Kopf. Der König hat einen Traum und weil er ihn so unruhig macht, lässt er alle zu sich rufen. Und das musst du nur lesen. Wen? Also alles Okkulte, Wahrsager, Geisterbeschwörer und am Ende dann auch noch seine Berater. Und du liest, dass das, was gerade eben noch die Segnung von Daniel war, wird ihn jetzt zum Verhängnis. Im ersten Moment denkst du noch, ja klar, weil er mit Gott unterwegs war, wird es nicht so schlimm und er ist immer noch gesegnet. Und genau dasselbe wird ihm jetzt zum Problem. Und ich finde das mega schräg in dieser Geschichte. Daniel kommt so richtig, richtig an den Tiefpunkt, nicht obwohl er mit Gott unterwegs ist, sondern weil. Das hat ihn erst dahin gebracht. Und ich weiß nicht, ob du so Momente im Leben auch kennst. Vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass du irgendwo an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in einer Situation im Leben, du wirst so richtig zum Arsch, weil du mit Gott unterwegs bist. Ich habe das erlebt mit unserer Versicherung. Wir hatten einen Versicherungsfall und ich habe meinen Versicherungsvertreter angerufen und habe ihm das geschildert und es ging für mich persönlich um einiges an Geld. Und ich schilder ihm das und er sagt, ja Mike, hey, überhaupt kein Problem. Also ich formuliere dir jetzt den Bericht, du musst den unterschreiben und dann bezahlt die Versicherung und alles ist easy. Ich sage, nee, ich kann das nicht unterschreiben. Weißt du, das ist nicht ehrlich. Ja, ehrlich, das ist so ein bisschen dehnbar. Ja, also wenn man das so formuliert, dann bekommst du die Überweisung. Und ich denke, hey, was für ein Das Geld liegt vor der Nase und ich müsste es nur unterschreiben und man kann es vielleicht auch irgendwie so hindrehen. Aber weil ich jetzt Gott treu sein will, habe ich die doppelte A-Karte. A, dass es passiert ist und B, dass ich jetzt auch noch die Kohle nicht kriege. Das passt nicht, oder? Wir haben eine gewisse Erwartungshaltung an Gott. Ganz früh als Kind lernen wir einen Psalm und der begleitet uns. Und das ist irgendwie auch cool, aber irgendwie auch komisch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, das ist super, aber das erzeugt auch eine Erwartungshaltung. From glory to glory, from success to success. Als Christ müssen wir doch eigentlich immer, immer diese Segnungen erleben. Und wenn das mal kurz nicht so ist, ja, aber dann kommt gleich die nächste. Du musst nur durchhalten, du musst nur glauben, dann geht's doch auch wieder bergauf. Es gibt ein ziemlich krasses Zitat, habe ich schon x-mal in Kirchen gehört. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Klingt fromm, gell? Ist von Oscar Wilde. Muss ich jetzt dazu sagen, als Frommer kennst du Oscar Wilde vielleicht nicht, weil der ist nicht so berühmt geworden für seine Glaubenssätze. Der hat sehr schmuddelige Romane geschrieben, hat ein sehr, sehr schräges Leben geführt. Aber er wird zitiert, als ob es die Bibel wäre. Und wisst ihr, ich möchte jetzt gar nicht fragen, ob das stimmt, was er dort sagt, sondern vielmehr fragen, was macht das mit dir? Am Ende kommt es immer gut, wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Das erzeugt doch eine Haltung in uns, es muss gut kommen. Ich muss doch das Gute auch wieder erleben. Ich muss es doch auch spüren. Mit Gott muss es gut kommen. Ja, und wenn nicht? Was ist, wenn es nicht gut kommt? Was ist denn, wenn deine Krankheit nicht weggeht? Was ist, wenn der Traumpartner immer noch nicht dasteht? Was ist, wenn dein Konto sich nicht erholt? Du fängst an, den Zehnten zu geben und irgendwie geht es immer noch ins Minus. Wir geraten unter Druck. Glaubensdruck. Das macht uns Stress. Und wisst ihr, auf Druck reagieren wir ja extrem unterschiedlich. Ich habe uns mal ein Beispiel mitgebracht. Die roten Typen. Rot, so ein bisschen aggro. Wenn die unter Druck geraten, naja, meistens verhalten sie sich so, dass der Druck größer wird. Es braucht nur eine Kleinigkeit. Ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein und sie explodieren. Und dann geht es aber richtig ab. Dann kommt Knall, dann wird es laut, dann wird es blöd und am Ende liegt irgendwo Müll rum. Es gibt aber noch eine Art, das sind so die Sanften, die Gelben. Wenn die unter Druck geraten, dann steigt der Druck nicht. Die verfurzen sich. Die sind weg. Da ist die Luft raus. Was übrig bleibt, ist ein bisschen heiße Luft, sonst nichts. Und sie sind weg. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du im Glauben so richtig unter Druck gerätst. Platzt du dann? Wirst du aggressiv? Klagst du Gott an? Stehst du auf und rumorst? Oder verfurzt du dich? Bist halt weg? Hey, mit dem Gott? Naja, kannst halt vergessen. So richtig cool ist halt doch nicht. Wie reagiert Daniel? Als Daniel erfuhr, wandte er sich an Arioch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragt ganz höflich, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Und Arioch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Daniel bewahrt die Ruhe. Er wendet sich an die richtige Person, er bleibt höflich und er bleibt zunächst mal richtig entspannt und durchdacht. Und ich gedacht, boah, ich bin so völlig anders. Es gibt Situationen in meinem Leben, die sind ein bisschen schräg. Ich bin auf Social Media ja auch unterwegs und poste immer so alles Mögliche über unsere Kirche, über mein Leben und so. Facebook, E-Mail, irgendwie kann man mich ja irgendwie immer erreichen. Aber mich erreichen bei Weitem nicht nur positive Nachrichten. Ich kriege manchmal richtig schräge Nachrichten. Richtig schräg. Und manchmal per Facebook, manchmal sogar öffentlich, manchmal eher in der persönlichen Nachricht. Aber da werde ich so richtig angegriffen und dann stehe ich da und dann bin ich ähnlich wie Daniel in so einer Situation, wo ich richtig unter Druck gerate. Und wisst ihr, ich neige zu einer ganz anderen Reaktion. Ich bewahre nicht die Ruhe und wende mich an die richtige Person. Für meine Reaktion habe ich so eine Überschrift gefunden. Zack und Mimimi. Zack und Mimimi, das ist eher so meine Reaktion. Erstmal zack, nämlich die rhetorische Keule. Ja, ich gebe es dem anderen, hey, der kriegt eine Antwort, die hat sich gewaschen. Und zum Glück bin ich rhetorisch ganz gut. Das heißt, ich kann dann auch so richtig einschenken. Ja, das gibt da eine Mail, hey, die ist, wow. Also nicht so fromm, aber deutlich. Und zeitgleich suche ich mir auch Personen, die mich verhätscheln. Mimimi, geht's mir schlecht? Und dann kommen die und sagen, hey Mike, das stimmt doch alles gar nicht. Und hey, das ist voll fies. Und so schreibt man doch nicht. Das tut man nicht. Lösch ihn doch aus Facebook. Ja, kennt ihr sowas? Das ist so meine Reaktion. Aber meine Reaktion führt eigentlich so gut wie nie zu was Gutem. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich hinterher richtig mies. Und blöderweise bei beidem. Bei Zack und bei Mimimi. Es hilft mir nicht. So viel besser, wenn du Ruhe bewahrst und dich an die richtigen Personen wendest. Daniel stellt eine Frage. Und wie oft hat mir das schon geholfen, wenn dich jemand mal so richtig blöd anmacht von der Seite und du bewahrst die Ruhe und du stellst eine Frage. Hey, warum bist du gerade so hart? Hä? Keine Antwort, keine Argumente, nichts dagegen, sondern einfach fragen, hey, was ist los? Ist dein Hamster heute Morgen gestorben? War deine Frau mies drauf? Hast du deinen Job verloren oder was ist los? Und du merkst, so eine Frage kann etwas öffnen. Die zweite Reaktion von Daniel. Sofort danach ging Daniel zum König und bat ihn, hey, gib mir etwas Zeit, dann werde ich deinen Traum deuten. Zu Hause erzählte das seinen Freunden, hey, bitte den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Er bittet um Zeit. Das mache ich nie. Ich will immer gleich eine Lösung. Wenn jemand kommt und sagt zu mir, oh, ich muss mit dir reden. Es gibt da so einen Tonfall, gell? Ich muss mit dir reden. Das heißt in der Regel nicht, der hat einen neuen Witz gelesen und will mir den mitteilen. Und dann steigt in mir sofort Druck. Ja, jetzt gleich, lass uns das lösen. Sofort. So eine Mail, dann will ich sofort eine Antwort schreiben. Aber er bittet um Zeit und das Krasseste, er geht zu seinen Freunden. Hey, und das ist für mich Small Group in Reinform. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum wollen wir das im ICF eigentlich? Warum ist das gut, dass du in eine Small Group gehst? Weil dort die krassesten Dinge des Lebens geschehen können. Die passieren nicht hier in der Celebration. Die passieren in deiner Small Group. Wenn du ganz am Boden bist, wenn du nicht mehr weiter weißt und du gehst zu ehrlichen Freunden, zu ehrlichen Wegbegleitern und sagst, hey, betet für mich. Denn wir sind am A. Betet für mich, ob Gott nicht ein Wunder tun wird. Und wisst ihr was? Dann entsteht der krasseste Glaube in uns. Daniel geht zum König und sagt, mein König, Hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geisterbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Aber. Wir waren etwa 3,5 Jahre mit ICF Reutlingen gestartet. Ich hatte meinen Job aufgegeben. Ich bin in eine andere Anstellung gegangen. Und ich habe erlebt, was Druck heißt. Ich habe meinen Job reduziert von 100% auf 60%. Die sind in Kurzarbeit. Dann ging das von 60% auf 30%. Und die Grundlage meines Gehalts war deutlich runtergeschraubt worden. Das heißt, ich hatte etwas weniger als 20% meines Gehalts, das ich davor hatte. Ich war in dieser Phase drinnen und die Arbeit, das Pensum, das stieg ständig hier im ICF. Es kamen immer mehr Leute, es kamen mehr Seelsorgefälle, es gab mehr zu tun und mein Leben geriet unter Druck. Ich habe gemerkt, ich kriege das nicht mehr hin. Erste Anzeichen von Burnout haben sich breit gemacht und ich bin nicht blöd, ich konnte die lesen und habe gemerkt, ich muss handeln, ich muss was tun. Und wir wollten es nicht unüberlegt tun und so haben meine Frau und ich entschieden, hey, wir gehen auf die Knie, wir beten und wir bitten Gott um ein Zeichen. Auf fromm Deutsch nennt man das ein Vlies auslegen. Also ein klares, eindeutiges Zeichen von Gott verlangen. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin bereit, ich werde ganz kündigen, ich werde 100% auf ICF setzen, wenn das geschieht. Und der Tag kam und es geschah nicht. Und ich habe gedacht, shit. Ja, wenn das nicht geschieht, also gut, Backen zusammenkneifen, mach weiter. Und ich habe noch 3 Monate weitergemacht und dann war ich wirklich am Ende. Dann waren es nicht mehr erste Anzeichen von Burnout, dann habe ich gespürt, hey, jetzt geht es an meine Gesundheit, mir geht es wirklich schlecht damit. Ich muss eine Lösung herbeiführen, aber ich wusste nicht, wie. Ich war echt verzweifelt. Es war im Januar, wir sind dann aufs Timeout gegangen, Pastoren-Timeout. Das ist so ein Coaching und Urlaub, so irgendwie gemeinsam eine Woche in Ägypten. Das war jetzt wie hier heute Morgen, ja, so richtig kühl und fresh. Und wir waren in Ägypten und in Ägypten, genau in dieser Woche, ging der arabische Frühling los. Ägypten war Chaos. Die Leute waren alle unruhig, die waren zappelig, politisch, es war strange. Die haben uns das Internet abgedreht, die haben den Flughafen zugemacht und wir saßen da und es war wirklich einfach nur noch Chaos. Und ich saß mit Andy Struppler abends noch da und wir haben ein Glas Wein getrunken, wahrscheinlich war es nicht das erste. Und er guckt mich irgendwie so ganz komisch verklärt an und ich merkte, das war jetzt nicht der Alkohol. Er guckt mich an und er haut ein Zitat raus. Und er sagt, Mike, die Welt ist ein Chaos, aber Gott ist gut. Aber Gott ist gut. Die Welt ist ein Chaos, aber Gott ist gut. Hast du solche Freunde in deinem Leben? Hast du solche Wegbegleiter, die wissen, dass die Welt ein Chaos ist, aber die auch wissen, dass Gott gut ist? Vielleicht kommt es in deinem Leben gerade nicht gut. Vielleicht bist du an diesem Punkt, wo du verzweifelst. Vielleicht betest du schon eine lange Zeit um etwas und es geschieht nichts. Vielleicht ist es der Moment in deinem Leben, wo du merkst, ja, ich muss noch länger beten. Aber vielleicht bist du an einem Punkt of no return. Vielleicht spürst du gerade, hey, dieser Partner und dieses Kind, das ich mir gewünscht habe, wow, ich bin jetzt irgendwie Mitte 40 und jetzt ist es durch. Vielleicht ist dein Gesundheitszustand langsam an einem Punkt angekommen, wo du merkst, nein, das ändert sich nicht mehr. Das ist, wie es ist und so bleibt es auch. Vielleicht kommst du an einen Punkt, wo du merkst, hey, das, was du dir gewünscht hast, das wird nicht eintreten. Aber Gott ist gut. Ich glaube, es gibt solche Momente im Leben. Wie können wir in diesen Momenten Gott treu bleiben, mit ihm weiter unterwegs sein und festhalten? Behalte deinen Fokus auf dem, was bleibt. Daniel bekommt eine ganz krasse Deutung dieses Traumes. Ist ja eben ein bisschen spooky, gell? In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagt dir Angst ein. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Hüfte aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Als der König diesen Traum hat, lag er auf seinem Bett und nicht einfach irgendwie, sondern er dachte darüber nach, was nach ihm kommen wird. Gute Leiter tun das. Die fragen sich, hey, was hinterlasse ich? Was wird nach mir sein? Und das tat er auch. Und in das gab Gott ihm eine Antwort. Historisch die krasseste Auslegung der Bibel, weil nichts ist besser historisch belegt als diese Auslegung. Der Kopf aus Gold, das ist das Neubabylonische Reich von 626 bis 539. Es wird abgelöst durch ein neues Reich, nämlich das Altpersische. Das wird abgelöst durch die Griechen, 500 bis 330 vor Christus. Das wird abgelöst durch die Römer. Und wenn dir das noch nicht reicht, dann ultra krass. Vielleicht hast du in Geschichte ganz kurz, bist du mal aufgewacht, hast zugehört. Da gibt es solche Zeiten. Es gibt eine Steinzeit, es gibt eine Bronzezeit. Und die Bronzezeit wird durch die Eisenzeit abgelöst. Das ist die Zeit der Römer, weil sie Eisen entwickelt haben und das Eisen sie stark gemacht hat. Genau das, was dort beschrieben wird, ist geschichtlich passiert. Und warum sind die Römer zerbrochen? Weil sie sich mit einer fremden Kultur verheiratet haben, der Tonkultur, und sie haben Eisen und Ton gemischt und das hat das Reich nicht ausgehalten und es ist zusammengebrochen und ist zerfallen. So, was ist die Message dahinter? Ich habe am Anfang gesagt, diese Geschichten sprechen zu uns heute. Die tiefe Message dieses Traums ist, Reiche kommen und gehen. Politische Systeme kommen und gehen. Meinungen kommen und gehen. Facebook kommt und geht. Donald Trump kam und wird vielleicht bald gehen. Vielleicht. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Erfolg und Misserfolg. Gesundheit und Krankheit. Ein Hoch und ein Tief kommt und geht. Auch wenn du mit Gott unterwegs bist, auch wenn du fromm bist, auch wenn du Christ bist, das kommt und geht. Aber was ist das, das bleibt? Dieses letzte Reich wird abgelöst durch einen Stein, der vom Himmel fällt. Und dieser Stein wird die Füße der Statue zerschmettern. Jesus Christus ist der Stein, der vom Himmel gefallen ist. Der Stein, der zum Eckstein geworden ist. Der Stein, der alle Reiche zerschmettert hat. Es ist ein ganz kleiner Stein, der auf die Welt kam, der größer wird und größer und ein Reich aufbaut. Jesus geht zu Petrus und sagt, du bist der Fels, auf dem ich mein Reich aufbauen werde. Ganz klein beginnen, es wird ganz groß werden. Jesus ist dieser Fels, der in dein Leben kommt. Und ich möchte dich heute fragen, auf was stehst du? Bisschen wackelig manchmal. Auf was stehst du im Leben? Auf Gold? Auf Euros? Auf Silber? Auf Gebäuden? Auf Karrieren? Auf Bronze? Auf Beziehungen? Auf Freundschaften? Auf Eisen? Auf Gesundheit? Auf Erfolg? Auf was stehst du im Leben? Das Einzige, was bleiben wird in aller Ewigkeit, ist der Fels. Und Jesus lädt dich ein. Er sagt, hey, du darfst auf mich bauen. Und wisst ihr, Jesus rückt manchmal unsere Vorstellung so zurecht. Wir denken ja manchmal, ja, Jesus kann ja gar nicht ohne uns. Jesus kann. Jesus kennt seine Stellung, er weiß, wer er ist. Als er nach Jerusalem einzieht, da sieht er die Leute um sich rum und er sagt, hey, ihr jubelt jetzt gerade, ihr freut euch, ihr macht Party, aber wisst ihr was, wenn ihr es nicht tätet, die Steine würden aufstehen und beten. Die Steine würden mich preisen und jubeln. Er ist der Fels. Du kannst das Reich Gottes nicht kleiner machen. Durch nichts. Kein politisches System dieser Welt kann das Reich Gottes kleiner machen. Keine Umweltkatastrophe kann das Reich Gottes kleiner machen. Keine Sünde und kein Teufel können das Reich Gottes kleiner machen. Noch während diese Könige an der Macht sind, sie sind noch an der Macht, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, er bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und er wird selbst für immer fortbestehen. Jesus, unser Fels. Amen.
Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.